Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 30. November, und ich begrüße alle recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Lieber Flavio von Witzleben, auch Ihnen und all unseren Zuhörern einen wunderbaren guten Morgen.
Ja, Frau Kneißl, heute wieder aus dem kleinen russischen Dorf zugeschaltet, nicht wie die sonstigen Male aus Moskau, St. Petersburg oder sonst wo in Russland. Ja, wir haben heute wieder viele spannende Themen, die wir besprechen möchten. Wir möchten heute über den Friedensplan für die Ukraine, der von der Trump-Administration zu Beginn der Woche vorgestellt wurde, sprechen und zu einem baldigen Ende des Krieges in der Ukraine führen könnte. Wir werden über die Reaktion aus Europa, eingefrorenes russisches Vermögen sowie brisante Aussagen von Putin debattieren. Aber zunächst, Frau Kneißl, Sie hatten eine recht entspannte Woche, ausnahmsweise mal, wie Sie mir gerade schon im Vorgespräch erzählt hatten. Wie geht es Ihnen? Wie ist das Leben im kleinen russischen Dorf? Und was machen die Vierbeiner?
Das ist ja sehr, sehr sympathisch, dass Sie nachfragen. Ich darf sagen, Gott sei Dank, glücklicherweise, wir sind alle wohlauf. Ich hatte für diese Woche einen Moskau-Termin abgesagt, weil ich kann manches online machen, obwohl ich für Unterricht immer persönlich erscheine, aber Interviews kann ich glücklicherweise doch online machen. Ich hatte mit der Solovyov Live ein Interview diese Woche, das sehr interessant war. Wir sprachen über die Auseinandersetzung zwischen Rationalität und Irrationalität unter anderem. Und ich hatte eine andere Konferenz per Videoschaltung auch gemacht. Aber ansonsten bin ich hier gut beschäftigt mit den Vorbereitungen für die nächste Woche in St. Petersburg. Wir haben in unserem Gorki-Institut einige interessante runde Tische, Vorträge, die wir machen. Es geht um die Sekundärsanktionen und ihre möglichen Folgen. Die werden wir mit Kollegen aus der Renmin-Universität in Peking machen, per Videoschalte. Und da ist einiges in der Vorbereitung im Moment zu erledigen. Dank wunderbarer Kollegen kann ich also hier wirklich viel per Homeoffice machen. Und ansonsten, wie Sie richtig sagen, ist es eher gemütlich. Ich habe auch erstmals wieder einen Ausritt gemacht, seit 2,5 Monaten. Da geht's mir dann immer gut. Das Wetter ist zwar auf gut österreichisch gesagt grauslich, ja, es ist Gatsch, aber am Pferd macht es dann doch wiederum Freude, auch durch diesen winterlichen Gatsch zu gehen. Und daher geht's Gott sei Dank voran, auch auf der Baustelle, trotz dieser widerlichen wetterlichen Verhältnisse. Aber so ist es eben, es ist November.
Ja, und auch hier in Deutschland Wintereinbruch, hier bei mir in Bayern fiel der erste Schnee auch schon, also auch hier ähnliche Verhältnisse wie bei Ihnen, aber heute zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist zumindest schönes Wetter, die Sonne scheint. Und Frau Kneißl, lassen Sie uns gleich loslegen mit den wichtigsten Ereignissen der vergangenen 7 Tage. Und nach der ersten Präsentation des US-Friedensplanes, korrigierte US-Präsident Donald Trump im Verlauf der Tage die Inhalte, um die ursprüngliche Anzahl der festgelegten Punkte auf aktuell 19 zu reduzieren. Zuvor hatte Washington noch einen 28-Punkte-Plan für die Beilegung des Ukraine-Konflikts vorgelegt, der jedoch unmittelbar bei der sogenannten Koalition der Willigen EU-Politikern sowie in Kiew auf große Unzufriedenheit auslöste, sodass dieser erheblich angepasst wurde. Der vorgeschlagene Friedensplan sieht weitreichende Zugeständnisse der Ukraine vor, darunter ein Rückzug aus dem Donbass, die Anerkennung der russischen Sprache als Amtssprache und eine Verkleinerung der ukrainischen Armee. Kritiker bezeichnen den Plan als Kapitulation und warnen vor einer Schwächung der Ukraine und einer Belohnung Russlands. Zentrale Streitpunkte bleiben bisher noch offen. Die Ukraine lehnt Gebietsabtretungen kategorisch ab, während Russland auf Zugeständnisse im Donbass beharrt. Auch die NATO-Perspektive der Ukraine, die Stärke ihrer Streitkräfte und auch die Rolle europäischer Truppen sind weiterhin umstritten. Frau Kneißl, wie bewerten Sie diese Verhandlungen diese Woche? Mhm. Wie ist da Ihre erste Einschätzung, Frau Kneißl?
Ja, vielen Dank. Die Veröffentlichung dieser Punktation kam kurz nach unserer Aufzeichnung letzte Woche. Wir konnten das eben nicht mehr reinnehmen, aber es war das dominierende Thema der letzten Tage, des letzten Wochenendes. Und wenn ich hier vielleicht etwas formalistisch, puristisch, verzeihen Sie mir diesen Zugang, sein darf, aber in meinen Augen ist das alles eine Punktation. Ja, das ist eine Auflistung von Bullet Points, ja, wie wir sie alle kennen, wenn wir uns zusammensetzen im Berufsleben für eine Besprechung, dann wird eine Tagesordnung aufgesetzt. Und das ist nichts anderes als eine Tagesordnung von 28 Bullet Points, die zweifellos in diesem Zusammenhang, wie geht's weiter auf dem Schlachtfeld Ukraine, in dieser Auseinandersetzung NATO versus Russland, eine ganz andere Sprengkraft haben als eine andere Tagesordnung. Aber diese 28 Bullet Points von dem Team Trump, das sind Steve Witkoff, da ist der Unterhändler Driscoll aus dem Kriegsministerium, nicht Verteidigungsministerium, involviert, da ist der Marco Rubio involviert, die haben eine ganz klare Diagnose, was die realen Verhältnisse in dieser kriegerischen Auseinandersetzung sind. Und ich darf hier bei Präsident Trump zitieren, einen Satz, den auch andere Regierungsmitglieder der USA in diesen Tagen von sich gaben, der da lautet: Die russischen Truppen sind auf dem Vormarsch. Die Realitäten an den Fronten müssen in Betracht gezogen werden. Und entweder man löst nun auf dem Verhandlungstisch gewisse Fragen oder die Russen werden weiter vormarschieren und es wird mehr Tote geben. Also das ist der Trump-Zugang und das ist einer, würde ich sagen, der Realitätsnähe. Vizepräsident G.D. Vance hat auch gesprochen von Fantasyland. Ja? Also er meinte, wenn die Europäer hier jetzt darauf beharren, dass eben ein völlig anderer Zugang herrscht von wegen Reparationszahlungen von russischer Seite über eingefrorenes Vermögen bis hin Rückgabe der Krim. Und ich weiß nicht was, G.D. Vance sagte hier ganz klar, wir müssen uns in der Realität bewegen und nicht in einem Fantasieland. Also wer immer da aus den USA im Moment am Mikrofon spricht zu diesen Tagesordnungspunkten, ist der Realist. In Reaktion auf diese erste Punktation, die heute vor einer Woche am Freitagnachmittag verlautbart wurde, haben einige EU-Spitzen plus die Briten ein Krisentreffen in Genf anberaumt. Und sie wollten da sozusagen einen Gegenentwurf präsentieren. Es hieß dann in den ersten in den ersten Verlautbarungen, man hätte diese 28 Punkte auf 19 Punkte oder auf 24 Punkte reduziert. Wie dem auch sei, der US-Außenminister Marco Rubio brachte es auf den Punkt und sagte, which plan? Ja, as I've never heard of any EU plan. Und wenn wir jetzt nach Moskau blicken, da haben sowohl Außenminister Lavrov als auch Präsident Putin in den letzten Tagen immer wieder gesagt, wir haben über inoffizielle Kanäle das eine oder andere gelesen. Wir haben den Medien entnommen, dass es diese Punkte gibt, aber wir haben bislang noch keine offizielle Vorlage erhalten. Diese offizielle Übermittlung soll Anfang nächster Woche erfolgen. Also dann werden einige US-Vertreter nach Moskau reisen und voraussichtlich Präsident Putin treffen. Und dann wird es so etwas wie eine offizielle Vorlage und ich sage noch einmal, der Punktation geben. Wir sprechen noch nicht von einem Entwurf für eine Friedensordnung, weil es geht wirklich nur einmal um die Themen, die besprochen werden sollen. Und das ist der allererste Schritt in jeglichem Verhandlungsprozess. Man muss sich einig werden über die Tagesordnung. Man muss sich einig werden über die Verhandlungsteams und über den Verhandlungsort. Und dann werden Verhandlungen gestartet und dann wird es so etwas wie den Entwurf eines Abkommens geben. Interessant ist vielleicht auch, dass die Frage eines Waffenstillstands, einer Feuerpause hier nicht auftaucht. Interessant ist, dass von US-Seite die Veränderung der territorialen Verhältnisse klargestellt ist. Also da ist genau das zu hören, was man eigentlich schon im Frühjahr und auch in Anchorage in Alaska im Sommer hörte, nämlich, dass die Ukraine auf Gebietsabtretungen wird vornehmen müssen. Das ist der Stand der Dinge. Und wenn ich hier noch einen Formalismus einbringen darf, sollte es dann zu Treffen, Gesprächungen, was auch immer kommen, also Trump spricht bereits von einem Dreiergipfel mit ihm, Präsident Putin und Herrn Zelensky, von russischer Sicht gesprochen, und Präsident Putin hat das auch diese Woche nochmals wiederholt, Zelensky hat keinerlei verfassungsrechtliches Mandat, ein solches Abkommen zu verhandeln oder gar zu unterzeichnen, weil er, wie hier in Russland, immer wieder angemerkt wird, er ist der Abgelaufene, er ist der Expired-Präsident. Sein Mandat endete im Mai 2024. Es gab seither keine Wahlen. In der Punktation der USA ist übrigens auch ganz klar festgehalten, dass Wahlen abgehalten werden müssen in der Ukraine. Also ein Thema, mit dem Zelensky auch nicht so viel anfangen kann. Darum geht's. Also viele Wortmeldungen, viele Pressemeldungen, die sich überschlagen, die meinen, sie hätten den Einblick. Ich würde sagen, das alles ist ein Prozess in den allerersten Schritten. Vertraulichkeit ist hier etwas Wesentliches, weil sie können nicht in der dauernden Medienwahrnehmung etwas verhandeln. Und was die Tagesordnung sein wird und wer die Verhandlungsteams sein werden und wo man sich treffen wird, wird abzuwarten sein.
Mhm. Ja, und der russische Präsident Putin hat jetzt am Donnerstag, also am gestrigen Donnerstag im Rahmen des Staatsbesuchs in Kirgisistan eine große Pressekonferenz abgehalten und im Fokus des Gesprächs mit den dort anwesenden Journalisten stand natürlich die Lage im Ukraine-Konflikt und den aktuellen Friedensverhandlungen. Zunächst wies Putin bei der Pressekonferenz Spekulationen der europäischen Staats- und Regierungschefs über einen potenziellen russischen Überfall als komisch und merkwürdig zurück. Moskau habe nie einen solchen Angriff geplant. Wenn Europa es möchte, wäre Russland bereit, diese Versicherung auch festzuschreiben. Was den US-Friedensplan anbetrifft, so erklärte Putin, dass es keine Entwürfe eines Friedensvertrages gegeben habe, sondern eine Auswahl von Fragen zur Diskussion. Die Liste sei bereits nach dem Alaska-Gipfeltreffen entstanden. Daraufhin hätten die USA und die Ukraine darüber in Genf diskutiert. Das Ergebnis dieser Beratung sei dann der russischen Seite mitgeteilt worden. Er führte aus, ich zitiere ihn einmal, im Allgemeinen sehen wir, dass die US-Seite unsere Position, die vor Anchorage und nach Alaska besprochen wurde, in gewisser Hinsicht berücksichtigt. Irgendwo müssen wir uns unbedingt zusammensetzen und konkrete Fragen ernsthaft erörtern. Alles muss in eine diplomatische Sprache gefasst werden. Frau Kneißl, wie schätzen Sie diese Aussagen von Herrn Putin?
Ja, eigentlich sagt er nichts anderes, als ich gerade gesagt habe. Das ist er. Und das freut mich, weil ich ich halte Präsident Putin wie auch Minister Lavrov für Persönlichkeiten, die das alte Handwerk beherrschen. Ja? Also da geht es wirklich um eine präzise Verwendung der Sprache. Präsident Trump ist hier vielleicht etwas übereuphorisch, wenn er von seinem nächsten Peace-Deal spricht, den er natürlich gerne auf die Wege bringen möchte, hilft ihm einfach auch in seiner aktuellen Situation. Wir kennen die schwierige Lage innenpolitisch in den USA. Es ist gerade Thanksgiving-Zeit, also Erntedankfest. Da wird man vielleicht ein paar Tage Ruhe geben, wenn es um die Attacken gegen Trump geht. Aber an sich braucht er und möchte auch, und ich nehme ihm das auch ab, dass er das ehrlich meint, außenpolitische Erfolge. Gaza wackelt aufgrund der dauernden israelischen Angriffe und ein Ende des Kriegsgeschehens in der Ukraine ist etwas, das, würde ich sagen, von vielen, vielen Menschen sehnlichst erwartet wird. Er hat dazu eben das Wort verwendet, Peace Deal, Peace Treaty. Alle reden von einem Entwurf eines Friedensvertrages. Und wie gesagt, noch einmal, es ist eine Punktation. Ja? Und das ist wichtig, ja. Ohne Tagesordnung weiß man nicht, worüber man sich eigentlich unterhalten will. Aber es ist alles andere als der Entwurf für einen Friedensvertrag. Das kann nur in Verhandlungen entstehen. Und da wird man dann sehen, worauf man sich einigen kann. Aber die offizielle Übergabe des letzten Stands dieser Punktation. Es gab, wie gesagt, jetzt viele Telefonate von Herrn Merz bis zum britischen Premier Starmer und Brüssel hat laut vor sich hingekläfft. Aber inwieweit dann diese Anmerkungen, dieses Gekläffe auch wirklich in den US-Entwurf Eingang finden wird, werden wir sehen. Am Montag oder Dienstag, nehme ich mal an, wird eine US-Delegation nach Moskau reisen, um Präsident Putin zu treffen. Laut seinem Reiseplan ist er dann ab Mittwoch in Indien auf Staatsbesuch. Das heißt, es kann nur Montag oder Dienstag voraussichtlich zu einem derartigen offiziellen Übergabetermin der Punktation kommen.
Ja, und kommen wir auch mal noch auf die Reaktion hier im Westen zu sprechen. Die führenden Politiker Europas, die verfolgen eine koordinierte Linie. Nach außen würdigte Premierminister Keir Starmer, Macron und auch Friedrich Merz den Entwurf als Diskussionsgrundlage. Intern jedoch drängen sie laut Berichten der New York Times darauf, Klauseln zu streichen, die fundamentalische europäische Position verletzen würden. Zu diesen Grundsätzen gehören keine Duldung umfangreicher russischer Landnahmen, keine dauerhafte Blockade eines NATO-Beitritts der Ukraine, keine von Moskau vorgegebene Obergrenze für ukrainische Streitkräfte und keine generelle Ablehnung einer Stationierung europäischer Truppen in der Ukraine. Und ja, die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas will die Erfolgsaussichten der laufenden US-Initiative durch zusätzlichen Druck auf Russland noch erhöhen. Um das bestmögliche Ergebnis für die Ukraine und für Europa zu sichern, müsse man in dieser Richtung das Tempo erhöhen, so die Erklärung nach einer Videoschalte mit den Außenministern der EU-Staaten. Sie sagte, mehr Sanktionen, um Russland die Mittel zur Fortsetzung des Krieges zu entziehen und mehr militärische sowie finanzielle Unterstützung für die Ukraine. Und auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat am Mittwoch in Berlin davor gewarnt, die Ukraine zu einseitigen territorialen Zugeständnissen zu drängen. In einer Debatte über den Verteidigungshaushalt erklärte Pistorius, die Ukraine müsse langfristig in der Lage bleiben, sich selbst zu verteidigen. Dazu seien starke Streitkräfte sowie Sicherheitsgarantien erforderlich, insbesondere seitens der Vereinigten Staaten. Er unterstrich außerdem, dass nichts, was die Zukunft der europäischen Staaten, der NATO oder der EU betreffe, über unsere Köpfe hinweg verhandelt oder entschieden werden dürfe. Und es darf keinen falschen Frieden für die Ukraine geben. Es darf keinen Kapitulationsfrieden geben, so Pistorius wörtlich. Wie schätzen Sie, Frau Kneißl, die Reaktion des Westens und der europäischen Spitzenpolitiker ein?
Es sind es ist, verzeihen Sie mir noch einmal diesen etwas vulgären Begriff, aber es ist ein Gekläffe. Ja. Es gibt ein altes arabisches Sprichwort, das da lautet, die Hunde kläffen, die Karawane zieht weiter. Das erste arabische Sprichwort, das ich lernte. Und an diese Situation erinnert mich das ein wenig. Also die Karawane, das sind die großen Akteure. Ja. Die sitzen in Washington, in Moskau, in Peking. Die sitzen aber nicht in irgendeiner EU-Hauptstadt. Also es gibt gute Gründe, warum keine einzige EU-Hauptstadt hier in irgendeiner Weise in diese Vorbereitungen involviert wurde. Weil erstens gibt es hier keine klare europäische Position zu vielen Fragen und warum sollte man die auch involvieren? Also würde ich sagen, die Sicht vor allem aus Moskau. Es gibt, würde ich sagen, eine große Konvergenz zwischen der russischen und der US-amerikanischen Warte, die da lautet, Europa ist in vielen Fragen für uns, ob wir nun in Washington oder in Moskau sitzen, irrelevant. Und wenn man sich da aber dann trotzdem reindrängt, dann macht man sich ein wenig lächerlich. Und all das, was Sie jetzt gerade zitiert haben, ich habe mir hier einige Notizen gemacht, man könnte jetzt jeden eigenen einzelnen dieser Punkte zerlegen, wenn Sie so wollen. Also es ist immer wieder die Rede von keiner russischen Landnahme, keine Veränderung der Grenzen. Ich darf nochmals daran erinnern, wer immer da jetzt zuhört, auch vielleicht aus offiziellen Stellen. Ja, vor 50 Jahren gab es die Helsinki-Schlussakte zur Gründung der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und damals wurde ganz, ganz klar formuliert auch, dass Grenzen, so wie sie damals existierten, stabil wären und nicht zu verändern seien. Also die Inviolability, die Unverletzbarkeit von Grenzen. Das wurde in 1975 vereinbart. Warum? Vor allem mit Blick auch auf die Forderung nach einer deutschen Wiedervereinigung. Ja? Also da gab es von der sowjetischen Seite damals ein klares Niet. Wir hatten dann die späten 80er und frühen 90er Jahre mit all den massiven Veränderungen auf dem europäischen Kontinent und wir sahen, wie viele Grenzen verändert wurden. Da war die deutsche Wiedervereinigung, die von sowjetischer Seite abgenickt wurde unter Gorbatschow noch. Ja. Da war das Blutbad, das Gemetzel im ehemaligen Jugoslawien, wo aus einer Föderation ein halbes Dutzend und mehr Nachfolgestaaten entstanden sind. Da war die Entstehung Kosovos gegen den Willen Serbiens. Die Scheidung, die sehr offiziell und korrekt erfolgte zwischen der Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik. Also aus der Tschechoslowakei wurden zwei Nachfolgestaaten. Also wir hatten eine ganze Reihe von Grenzveränderungen auf dem europäischen Kontinent und wenn es nun neulich zu Grenzveränderungen kommen wird, ja, wir hatten das bereits mit der Krim im Frühjahr 2014, abgesegnet durch eine Volksbefragung der Bevölkerung, dann ist das in der langen Liste der Grenzveränderungen seit den späten 80er, frühen 90er Jahren zu sehen. Und da das alles zeigt eigentlich nur von der apolitischen Haltung, also es ist nicht einmal eine unpolitische oder eine schwache politische Haltung, es ist einfach ahistorisch und apolitisch, was man aus Brüssel und Berlin und Paris und so weiter hört. NATO-Beitritt. Die NATO selbst hat mehrfach kundgetan. Wir haben kein Interesse an der Ukraine. Wir hören von deutscher Seite beispielsweise, dass man ehemalige ukrainische Kommandanten zur Ausbildung der bundesdeutschen Verbände haben will. Also die Bundeswehr soll von erfahrenen ukrainischen Kommandanten unterrichtet werden. Ich erwähne das deswegen, weil eigentlich braucht weniger die Ukraine die NATO, als bräuchten vielmehr die vielen sehr schwachen europäischen Armeen, die ja eine europäische Armee wollen, europäische Streitkräfte, das ist das große Thema der Franzosen und vieler in der EU, weil man weiß, dass man die Amerikaner wahrscheinlich nicht bei einem solchen Kriegskrang dabei haben wird. Also die Ukraine haben Kriegserfahrung. Es gibt zwei Armeen derzeit, die über eine massive Kriegserfahrung verfügen, die ihre Taktiken, ihre Militärdoktrinen weitergeschrieben haben in diesen letzten 3-4 Jahren. Das ist die russische Armee und das ist die ukrainische Armee. Übrigens als Fußnote zur Anmerkung von Alexander Sirski, Generalstabschef abwärts, die sind Männer in ihren 50er, die sind alle noch in den Sowjet-Militärakademien ausgebildet worden. Ja. Also hier sind viele persönliche Verbindungen auch da. Ja. Und die Militärdoktrin ist auf beiden Seiten weitergeschrieben worden. Und da haben Briten, Franzosen, Deutsche und wahrscheinlich auch die USA einiges zu nachholen. Also ich verstehe diese ganze NATO-Debatte nicht ganz, weil wäre ich heute ein ukrainischer Offizieller, würde mich die NATO eigentlich nicht wirklich interessieren, sondern mich würde vielmehr interessieren, wie kann man demografisch und wirtschaftlich das Land wieder aufbauen. Das Land ist entleert, es sind Millionen Menschen weggegangen. Es werden wahrscheinlich Millionen Ukrainer, die in Deutschland, Österreich ein neues Leben aufgebaut haben, teilweise unter sehr, sehr großer Unterstützung der jeweiligen Wohlfahrtsstaaten, nicht zurückkehren. Die USA haben bereits kundgetan, die Hunderttausenden Ukrainer, die in die USA gekommen sind, werden keine Aufenthaltsverlängerung erhalten. Also hier sind sehr, sehr unterschiedliche Zugänge. Und was nun die Stationierung von europäischen Streitkräften in der Ukraine anbelangt, das ist ein völliges No-Go. Ja, also das hat Moskau von Anfang an gesagt und ich glaube, das ist auch der US-amerikanischen Seite klar. Aber hier stellt sich die Riesenfrage, ja, für die ich wirklich keine Antwort habe und ich auch nicht glaube, dass irgendjemand das lösen kann, ist, wie kann man ein so großes Territorium wie das Grenzland zwischen Russland und der Ukraine über eine Stabilisierungstruppe, wie immer man die jetzt nennen will, kontrollieren. Ja? Also ich hab mich viel mit UN-Blauhelmen beschäftigt in meinem Leben. Ich habe vor allem mit der UNIFIL im Südlibanon mich viel auseinandergesetzt und als die UNIFIL 2 geschaffen wurde im Sommer 2006 war das, habe ich dazu unterrichtet, geschrieben, habe auch für die österreichische Militärakademie damals Berichte geschrieben, weil es eben die Überlegungen gab, dass Österreich sich daran beteiligen würde. Das war dann auch einige Jahre später der Fall. Nur wenn ich das kurz in Erinnerung da rufen darf, wir kennen das Drama im Südlibanon. Das sind einige hunderte Quadratkilometer, ja, das ist ein Minigebiet. Dort standen ab 2006, 17.000 Truppen, unter anderem aus Mitgliedern der Armeen, der ständigen Sicherheitsratsmitglieder wie Frankreich, wie China. Das UNIFIL-Mandat ist gerade in Auflösung begriffen. Die UNIFIL kann nichts anderes machen, als die vielen Waffenstillstandsverletzungen durch die Israelis beschreiben. Und die UNIFIL ist trotz dieses sogenannten robusten Mandats äußerst schwach. Mit dieser Erfahrung im Hinterkopf ist mir völlig unklar, welche Militärverbände unter welchem Mandat, ob es dafür ein UNO-Mandat geben wird, bezweifle ich, eine Überwachung, ein Monitoring dieses riesigen Gebietes im Grenzland Russland-Ukraine durchführen sollen. Also das ist für mich der allergrößte Knackpunkt, die kniffligste Frage für einen Verhandlungsprozess, der noch gar nicht begonnen hat.
Ja, der Verhandlungsprozess wird dann erst in den nächsten Tagen beginnen. Steve Witkoff hatte sich ja bereits angekündigt und das werden wir auch hier in diesem Podcast weiter verfolgen, wie sich dort die Dinge entwickeln. Wir bleiben mal, Frau Kneißl, noch bei dem Thema Russland und die Frage, wie man mit russischen eingefrorenen Vermögenswerten umgeht. Dabei geht es um eine Summe von mehr als 200 Milliarden Euro, die enteignet worden ist und für die finanzielle Unterstützung der Ukraine eingesetzt werden soll. Und trotz intensiver Gespräche und neuer Impulse aus den USA kommt die Union, die Europäische Union in dieser Frage kaum voran. Gleichzeitig arbeitet Russland an Gegenmaßnahmen für den Fall einer solchen Entscheidung. Belgien, in dessen Euroclear-Depot der Großteil der eingefrorenen Gelder liegt, ist nach wie vor einer der entschiedensten Gegner dieser Form der Enteignung. Verteidigungs- und Außenhandelsminister Theo Franken warnte nach Gesprächen in Italien vor erheblichen juristischen und finanziellen Risiken. Er sagte, Belgien wird russische Vermögenswerte nicht einziehen und an die Ukraine übertragen, ohne dass europäische Garantien gegen Klagen und Rückzahlungsforderungen vorliegen. Es gebe zu viele versteckte Risiken und inzwischen verstehe man das auch in Italien. Die Kommission schlägt unterdessen drei Modelle zur Finanzierung der Ukraine vor. Im Zentrum steht ein sogenannter Reparationskredit, der praktisch auf eine Enteignung hinausliefe. Einige Diplomaten hoffen, dass jetzt der Druck von US-Präsident Trump skeptische EU-Staaten umstimmen könnte. Zudem werden gemeinsame EU-Anleihen und direkte Beiträge der Mitgliedstaaten diskutiert. Andere warnen hingegen, dass das gesamte Konzept kollabieren könnte, sobald im endgültigen Plan explizit von der Nutzung russischer Gelder die Rede ist. Scharf zurückgewiesen wurde zudem eine als schändlich empfundenes US-Modell, wonach russische Vermögenswerte in die ukrainische Wirtschaft investiert würden, bei gleichzeitiger Abführung der Hälfte der Erträge an den US-Haushalt. Ja, Frau Kneißl, ich gebe das Thema mal direkt an Sie weiter. Wie bewerten Sie dieses ganze Spektakel?
Ja, es ist wirklich ein Spektakel, weil es, verzeihen Sie mir, wenn ich heute mit Sprichwörtern komme, ich habe zuerst ein arabisches genannt, jetzt fällt mir ein gutes, altes US-amerikanisches Sprichwort ein, nämlich, ich glaube, es geht so ungefähr, wenn ich mich recht erinnere, man überquert den Fluss, wenn man an der Brücke angekommen ist. Also man soll sozusagen, oder auf Deutsch gesagt, man soll das Pferd nicht von hinten aufsatteln. Und das machen die gerade, indem sie nämlich über Dinge sprechen, die eigentlich voraussetzen würden, dass Russland kapituliert und dass Russland als Verlierer dasteht, dann kann man das Wort Reparation und Kriegsentschädigung und so weiter in den Mund nehmen. Also wann gab es die letzten großen Reparationszahlungen? Das war nach dem Ersten Weltkrieg. Die Verträge von Versailles und Trianon und Saint-Germain und wie sie alle hießen, die haben beispielsweise die Nachfolgestaaten der Achsenmächte des Ersten Weltkrieges zu gewaltigen Reparationszahlungen verpflichtet. Und wer sich mit Versailles einmal beschäftigt hat, weiß, welche Sprengkraft dieses Thema dann hatte für den Aufstieg des Nationalsozialismus. Also Deutschland kapitulierte 1919 am 11. November und unterzeichnete den Waffenstillstand. Und dann kamen im Januar 1919 in Versailles diese Reparationszahlungen. Nun sind wir aber nicht in einem kapitulierten Russland. Ja? Also wie kann man hier überhaupt das Wort Reparationszahlung und Kriegsentschädigung in den Mund nehmen? Das ist mir völlig klar. Also die sprechen über Themen, die ja gar nicht in der Realität irgendeine Begründung haben, dass eben hier Russland Reparationszahlungen, Kriegszerstörung und so weiter. Militärisch gesehen, das ist die Diagnose vieler NATO-Offizieller, hat Russland das Heft in der Hand. Und wenn es nicht am Verhandlungstisch jetzt gelöst werden kann, dann wird es weiterhin auf dem militärischen Schlachtfeld zu Entscheidungen kommen. Also die fait accompli, die vollendeten Tatsachen. Und die Belgier haben nicht erst jetzt kalte Füße bekommen, die haben schon seit Monaten kalte Füße, weil die wesentlichen eingefrorenen russischen Vermögenswerte eben in diesem Euroaktiv-Institut in Belgien befinden. Und das, was man von belgischen Offiziellen ja auch hört, ist folgendes Szenario. Ja, und wenn es nicht diese Regierung in Russland ist, die gegen uns vorgehen könnte, dann könnte es ja auch eine zukünftige Regierung sein. Ja, also der Wunsch der EU ist ja weiterhin, einen Regierungswechsel in Russland zu erreichen. Ja. Sie sprechen offen von einem Regime Change. Und da sagen die Belgier, es kann sehr wohl eine zukünftige russische Regierung gegen uns vorgehen. Also die haben kalte Füße.
Die haben kalte Füße und vollkommen zu Recht. Ich fand es auch sehr interessant, wie sie das historisch nochmal mit dem Versailler Vertrag eingeordnet haben. Wir wissen, was das vor allen Dingen auch für uns in Deutschland für Folgen hatte. Von daher sollten wir vorsichtig sein, was solche Entwicklungen angeht. Und ja, Frau Kneißl, wir bleiben mal noch in Russland, denn in einem am Dienstag veröffentlichten Interview äußerte sich Alexander Krebjonkin. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Er ist der stellvertretende Sekretär des russischen Sicherheitsrates. Er äußerte sich zur staatlichen Migrationspolitik Russlands für den Zeitraum 2026 bis 2030, die im Oktober verabschiedet wurde. Er erklärte, dass diese Politik der nationalen Sicherheit und der wirtschaftlichen Entwicklung Vorrang einräume und sich gleichzeitig auf die Bekämpfung der illegalen Einwanderung und die Integration von Ausländern konzentriere, die traditionelle Werte teilen. Er hob hervor, gemäß der neuen Politik wird die Migration ausländischer Staatsbürger in unser Land nicht mehr als Hilfsmittel zur Bewältigung demografischer Probleme angesehen, sondern als zusätzliches Instrument zur Umsetzung wirtschaftlicher Maßnahmen. Er fügte außerdem hinzu, dass Ausländer mit Ausnahme bestimmter Kategorie keinen dauerhaften Aufenthalt in Russland erwarten könnte und das Land verlassen müssten, sobald ihre Aufenthaltsgenehmigung ablaufe. Er sagte, ich zitiere ihn einmal, die Migrationssituation hat sich erheblich verändert. Es sind neue Sicherheitsbedrohungen entstanden, da feindliche Staaten und radikale Gruppen versuchen, die Migration auszunutzen, um unsere Interessen zu untergraben, die Innenpolitik zu destabilisieren und Spannungen mit den Herkunftsländern der Migranten zu schüren. Ja, Frau Kneißl, was sagen Sie, wie schätzen Sie diese neue Gangart bei der Einwanderungspolitik in Russland ein?
Lassen Sie mich hier zwei, drei Zahlen nennen, um auch für unsere Zuhörer das ein wenig verständlicher zu machen. Wir haben ja sehr viele Zuhörer aus dem deutschsprachigen Raum, Deutschland und Österreich. Prozentual, laut offiziellen Statistiken, ist der Anteil der Migrantenbevölkerung in Russland bei rund 10%. Wir haben in Österreich, ich kenne jetzt die deutschen Zahlen nicht, aber in Österreich haben wir derzeit 22% Bevölkerungsanteil für Personen, die nicht in Österreich geboren wurden. Also das sind ganz andere Zahlen. Sehr hoch ist der Anteil der Migrantenarbeitskräfte im Bausektor, aber auch Hotels, Restaurants. Also da ist der Migrantenanteil sehr, sehr hoch. Das ist ähnlich in vielen anderen Staaten. Der von Ihnen zitierte Offizielle hat nicht die Namen der Staaten genannt, aber alle wissen, worum es geht. Es geht um die zentralasiatischen Staaten. Es geht um Staaten wie Usbekistan, Tadschikistan, aber auch kaukasische Republiken. Hier ist der Migrantenanteil sehr, sehr hoch und hier gibt es gewisse Spannungen und es haben auch immer wieder die Spuren von diversen Sabotageakten, Terroranschlägen, ja, Staatsbürger aus diesen Staaten in Verbindung gebracht. Es gibt auch das große Problem, ähnlich wie jetzt in Wohlfahrtsstaaten wie Deutschland oder Schweden, dass diese Migrantenbevölkerung das Sozialsystem relativ stark ausnützt. Der große Unterschied, würde ich sagen, ist, dass doch die meisten Migranten, die aus Zentralasien hier in Russland leben, in irgendeiner Form beruflich tätig sind, also nicht als offizielle Arbeitslose durchgefüttert werden. Und dass sie alle in irgendeiner Form Russisch sprechen. Ja, also das macht den großen Unterschied aus zur afghanischen, syrischen oder sonstigen Bevölkerung in Schweden, Deutschland und Österreich. Ja. Und Die Frage, wie man jetzt mit der Migration, Immigration in Russland klüger umgeht, ist natürlich eine, die man nur lösen kann im Tandem zwischen auf der einen Seite Firmen, die sagen, wir brauchen diese und jene Spezialarbeitskräfte auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Sicherheitsbehörden, die ein ganz klares Screening machen. Ich bin hier in Russland auf Basis eines Arbeitsvisums, das ich an einer russischen Vertretungsbehörde im Ausland mir zuerst erstellen lassen musste. Ich erwähne das deswegen, weil ich weiterhin sehr, sehr viele Anfragen bekomme von Personen, die in irgendeiner Weise glauben, ich sei ein Immigrationsbüro. Ich bin das nicht. Das machen die konsularischen Behörden der Russischen Föderation. Und man verlängert dann dieses Visum. Ich habe ein Arbeitsvisum, ja. Und der gesamte Immigrationsprozess für mich war ein äußerst detaillierter, umfangreicher, langwieriger. Also man muss sich hier einfach sehr, sehr vielen Behördenwegen stellen. Ich kann das alles nur machen, weil mir ein Kollege im Büro hilft. Ja, alleine geht das nicht. Und ich muss hier auch nochmals betonen, ganz entscheidend ist, wenn man sich in Russland integrieren will, und das muss man, und das macht man auch, würde ich sagen, das ist ein ganz natürlicher Vorgang, dann muss man die Sprache entsprechend beherrschen. Ich kann mich als Autodidakt im Russischen im Alltag bewegen. Ich kann hier eine Baustelle organisieren. Ich kann kleine Interviews auf Russisch geben, aber ich könnte nie meine aktuelle berufliche Tätigkeit des Unterrichts auf Russisch machen. Ich kann das glücklicherweise in englischer Sprache machen. Und ich sage immer, ich konnte nur deswegen von Tag 1 ein Steuerzahler sein, weil ich in englischer Sprache arbeiten kann. Es gibt verschiedenste Initiativen jetzt, wie beispielsweise sogenannte deutsche Dörfer. Ich habe da auch mit einem Forum, dem Katharinenforum, ein bisschen Kontakt gehabt. Ich halte davon wenig bis nichts, weil ich kann nicht eigene Diasporas schaffen, wo dann Personen sozusagen in ihrer Sprache weiterhin in einer Art Parallelwelt leben. Ich versuche, die Sprache weiterhin zu lernen als Autodidakt. Ich habe sonst keine Zeit für Kurse, zahlt mir auch keiner einen Kurs, wie das jetzt in Österreich oder Deutschland der Fall ist, sondern ich versuche dazwischen einfach die Sprache so weit zu lernen, dass ich dann eines Tages, hoffentlich, aber ich würde sagen, das wird nicht vor 5 Jahren der Fall sein, Russisch ist eine komplizierte Sprache, auch wirklich in russischer Sprache unterrichten kann. Und diese deutschen Dörfer und anderes, was da so im Entstehen ist für Personen mit traditionellen Werten, und da berufen sich einige auf die Zeit von Katharina der Großen. Ja, zur Zeit Katharina der Großen im 18. Jahrhundert war Russisch noch nicht Staatssprache. Katharina sprach am Hofe entweder Französisch oder Deutsch. Es wurde auch viel Englisch gesprochen übrigens im 18. Jahrhundert zwischen Katharina und einigen der Leute, die sozusagen auch für Russland in Staatsdiensten standen, im zaristischen Russland des späten 18., frühen 19. Jahrhunderts. Erst in den 1830er, 1840er Jahren setzte sich Russisch wirklich als Staatssprache durch. Da hatten die Napoleonischen Kriege ihren Anteil daran. Also war ein neuer Patriotismus im Gange. Und ich kann heute in Russland mir nur dann eine Lebensgrundlage schaffen, wenn ich mich nicht nur den sogenannten traditionellen Werten, das mag für Visum für einige gelten, sondern wenn ich in allererster Linie als Steuerzahler mit der russischen Sprache hier lebe. Da sind jetzt einige Veränderungen im Gange. Und es wird nur ein Zusammenspiel funktionieren zwischen Firmen, wo dann eben auch Mitarbeiter sich um die neu zugewanderten Arbeitskräfte entsprechend kümmern. Anders geht das nicht. Alleine schaffen sie das nicht. Und ein Zusammenspiel mit den Sicherheitsbehörden, weil es ist nicht nur in Russland ein großes Sicherheitsthema. Wer sind diese Ausländer, die kommen und die hier arbeiten? Und da falle ich genauso darunter.
Ja, und das hat ja auch seine Berechtigung. Auch für Deutschland würde ich mir wünschen, dass man da noch genauer geschaut hätte, vor allen Dingen in der Vergangenheit, wer hier überhaupt in dieses Land kommt. Das hätte sicherlich einige schlimme terroristischen Attacken verhindert. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns jetzt auch gerne noch auf einen weiteren Krisenherd zu sprechen kommen, nämlich Venezuela. Denn dort hat jetzt die Trump-Regierung am Montag einen wichtigen Beschluss gefasst. Sie könnte nämlich ab Anfang dieser Woche ihre Befugnisse zum Vorgehen gegen Venezuela ausweiten, da sie den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro und seine Regierungsverbündeten als Mitglied einer ausländischen terroristischen Organisation einstufen. Die Einstufung des Cartel de los Soles als ausländische terroristische Organisation wird Trump ermächtigen, neue Sanktionen gegen Maduros Vermögen und Infrastruktur zu verhängen. Ja, Frau Kneißl, wie bewerten Sie diesen weiteren eskalativen Schritt der US-Regierung? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Ja, das war, würde ich sagen, ein Schock doch für viele. Also ich habe danach dann noch ein, zwei Videos von Nicolas Maduro gesehen, der klar Stellung bezog und sagte, lasst uns miteinander reden. Ja. Also ich habe jetzt nicht den Einblick, wer hier alle in Washington das Süpplein kocht gegen Maduro. Aber wir haben, ähnlich wie im Fall von Kuba, eine gewisse Diaspora, die auch im US-Kongress dafür wirbt, gegen Venezuela handfest vorzugehen. Und bevor die aktuelle Partei, die unter Hugo Chavez sozusagen die großen Änderungen in Venezuela Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre durchführte, diese vom Marxismus, würde ich sagen, doch zumindest angehauchte Ideologie, den großen Widerspruch steht zu den großen Familien in Venezuela, die einst das Sagen hatten. Also das ist jetzt auch schon wieder in gewisser Weise eine Geschichtsepoche, die 30 Jahre zurückgeht und die ihr Ende gefunden hat. Aber es gibt genug Interessenten, sowohl in Washington als auch in Caracas, die sagen, Maduro muss weg. Dieses gesamte System der jener Machthaber, die also mit Hugo Chavez ans Ruder kamen, muss weg. Und wir wollen hier mit den USA wieder beispielsweise im Ölgeschäft gemeinsame Sache machen. Also die Frage, die sich weiterhin stellt, ist, werden die USA wirklich diese Kanonenbootdiplomatie unter Anführungszeichen bis zum Äußersten führen und Angriffe führen gegen auf das venezolanische Staatsgebiet? Dafür bräuchte eigentlich Trump die Genehmigung des Kongresses. Oder macht man so etwas wie einen internen Regime-Change, indem man ihn verhaften lässt, wegbomben lässt, was auch immer, wie die USA das ja in vielen Staaten der Welt gemacht haben. Wir haben eine Friedensnobelpreisträgerin, das muss man sich nochmals auf der Zunge zergehen lassen, Frau Machado, die vor einigen Wochen diesen Preis erhalten hat, die öffentlich zu Gewalt gegen ihr eigenes Land aufruft. Es ist eine ziemlich vertrackte Situation, inwieweit das Weiße Haus jetzt wirklich Zeit hat, um sich damit zu beschäftigen, oder ob sie, würde ich sagen, nach einem vielleicht Scheitern in der ganzen Ukraine-Frage ihre gesamte politische Konzentration Richtung Venezuela schickt. Alles ist möglich, ja. Also ich betone hier nochmals meinen Mea Culpa-Fehler vor einigen Monaten, als ich das gesamte Venezuela-Thema in unserem Podcast unterschätzte. Es ist nicht zu unterschätzen und es hat jetzt nichts mit irgendwelchen Hidden Agendas zu tun. Es ist ein Faktum, dass Venezuela die weltweit größten Erdölreserven hat, wenn man all die Ölsande und die sogenannten unkonventionellen Erdöl, Reserven, sprich das Shale Oil, das Schieferöl, Schiefergas einbezieht. Und hier würde sich ein gewaltiges Eldorado für US-Firmen anbieten. Also das ist der wirtschaftliche Hintergrund. Und ob das nun mit Maduro, gegen Maduro passiert, ob man das gesamte venezolanische Machtgefüge deswegen ins Wanken bringen könnte. Die venezolanische staatliche Erdölfirma PDVSA ist zweifellos alles andere als eine effizient arbeitende Erdölfirma. Ob die dann wieder sozusagen unter US-amerikanische Kontrolle kommt, wir werden sehen. Aber es ist dort einiges im Gange. Das Augenmerk des Weißen Hauses ist vorerst auf die Ukraine und Russland gerichtet. Aber Venezuela steht sozusagen genauso zur Debatte. Und ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass das Weiße Haus sich sehr, sehr intensiv mit Außenpolitik beschäftigt, um eigentlich den innenpolitischen Knackfragen zu entgehen. Und das ist eine ganze Liste. Ja, da ist die Epstein-Akte, sagt man auf Amerikanisch sozusagen, ein Thema. Aber da ist natürlich auch die Inflation, der Kaufkraftverlust. Es ist dieser Tage Thanksgiving, das größte US-amerikanische Familienfest. Und ich lese täglich die US-amerikanischen Medien, die ich hier problemlos lesen kann und die viel interessanter sind als das, was man so in den deutschen Gazetten liest. Und da ist die Frage einfach, die sich für die Amerikaner stellt, können wir uns das Erntedankfest leisten? Also das ist doch das eigentliche Thema und Präsident Trump ist angetreten mit innenpolitischen Fragen. Nun beschäftigt er sich sehr, sehr viel mit Außenpolitik. Das schafft ihm auch scharfe Kritik in den eigenen Rängen. Ich verstehe seine Motivation. Das machen viele, ja. Das macht jeder französische Präsident, das macht so mancher Politiker. Wenn er zu Hause mit den eigentlichen Fragen nicht zu Rande kommt, dann reist er in die große weite Welt und beschäftigt sich mit anderen Themen.
Ja, und da haben Sie wohl vollkommen recht. Am Ende geht es auch in den USA primär darum, wie schafft man es eigentlich, es zu garantieren, dass die Menschen sich das Erntedankfest, Thanksgiving, wieder leisten können. Die wirtschaftlichen Probleme sind derzeit am drängendsten in eigentlich fast allen westlichen Staaten und mir erscheint das oftmals als ein Ablenkungsmanöver, dann auf mit erhobenem Zeigefinger auf Staaten wie Venezuela beispielsweise zu zeigen und gegen diese Länder vorzugehen. Frau Kneißl, mit dieser finalen Einschätzung bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für diesen wie immer sehr spannenden Podcast. Ich bin schon sehr gespannt, was nächste Woche auf uns zukommen wird mit den Friedensverhandlungen. Womöglich werden wir in unserer nächsten Folge schon über erste mögliche Verträge sprechen können, die da nächste Woche geschlossen werden. Da bin ich sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal ein schönes Wochenende. Bleiben Sie wohl auf und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder zusammenfinden.
Vielen Dank, lieber Flavio, von uns lieben Ihnen und alle Zuhörern einen hoffentlichen friedlichen und erfreulichen Novembersonntag. Es, glaube ich, ist der erste Advent, wenn ich mich nicht irre.
Richtig, ja? Es ist der erste Advent. Auch von meiner Seite an alle Zuhörer einen schönen ersten Advent da draußen. Gut, dass Sie es noch mit reinbringen, Frau Kneißl. Und ja, jetzt wünsche auch ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.